Herzlich willkommen zurück im Corona-konformsten Podcast Deutschlands. Treffpunkt Werkstatt heute zu dritt und an drei Positionen. Virtuell mir gegenüber sitzt Ladies First die liebe Hanna.
Hallo.
Und der Agi, von dem ich noch nicht mal den ganzen Namen weiß, von den Joblingen.
Hi, freut mich. Marc Agimann heiße ich, um es besser zu wissen, ja.
Sehr schön, sehr schön. Ja, die Hanna hat den Agi die Woche eingeladen und nachdem ich so gut vorbereitet bin wie immer, dürft ihr das du auch gerne ihm vorstellen.
Ja, ich denke, vorstellen darf er sich selber nachher. Im Prinzip habe ich den Agi im Privaten im Fußball kennengelernt, oder übers Fußball kennengelernt, sagen wir mal so. Und dann irgendwann kam der Schnitt ins Berufliche. Wie der genau stattgefunden hat, ich denke, da kann der Agi nachher selber mehr zu sagen, beziehungsweise gehen wir jetzt im Laufe der Folge drauf ein. Bevor wir damit anfangen, Jan, wie sieht's denn bei dir aus mit einer Geschichte der Woche?
Also wir hatten tatsächlich die Woche einen kleinen Kurzeinsatz, oder was heißt ein Kurzeinsatz? Wir haben bei einem Kunde haben wir Rufbereitschaft, für die sind wir quasi 24 Stunden erreichbar, aber nur für diesen einen Kunde. Und die haben mich am Dienstag oder so, Montag um 20 Uhr angerufen und gesagt, ja, du musst jetzt unbedingt schnell kommen, schnell kommen, schnell. So, und dann ich, okay, alles klar, wieder Berserker da hochgerast. Und jetzt ist es so, dass bei dem einen, da ist jetzt der Notstromdiesel seit ein paar Jahren ist der schon da, also so 40 oder so. Mhm. Und diese Umschaltautomatik, die ist defekt. Mhm. Und damit diese Umschaltautomatik.
Was für eine Umschalt? Warte mal ganz kurz.
Die schaltet quasi um. Okay, zur Erklärung. Also wenn der Strom ausfällt, dass quasi das ganze Gebäude wird weiter mit Strom versorgt von so einem Notstromdiesel. Okay. Aber halt, der ist so groß wie ein Schlafzimmer. Also es ist einfach ein ziemlich großer Raum. Und das muss man jetzt von Hand machen. Aber damit man das machen muss, muss man an so ziemlich starke Stromschienen in die Nähe fassen. Wenn du quasi bis 20 Uhr auf deiner Couch sitzt und dir denkst, was mache ich eigentlich hier so ganz gemütlich? Und eine Stunde später stehst du dann vor 1.500 Ampere, die dich quasi ionisieren, wenn du aus Versehen hinfasst, dann wird dein Montagabend schon ziemlich elektrifiziert. Aber es war dann, ist dann trotzdem, also es gibt ja so Vorsichtsmaßnahmen dafür, aber es war trotzdem nicht das, woran ich dachte, als ich um 20 Uhr.
Die Vorsichtsmaßnahmen hast du relativ am Anfang mal erzählt, oder?
Das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt dann in der Nacht, weil und wieder so demütig gemacht, weil Strom halt einfach sehr, sehr mächtig ist.
Deine Vorsichtsmaßnahmen, Entschuldigung, du warst gerade abgehackt, die Verbindung war schlecht. Deine Vorsichtsmaßnahmen hattest du am Anfang von Treffpunkt Werkstatt mal erzählt. Diese, da gab's, hast du gesagt, das lernt man als Elektriker ganz am Anfang. Abschalten. Wie war das nochmal?
Die 5 Sicherheitsregeln, genau.
Genau,
ja. Freischalten, okay. Gegen Wiedereinschalten sichern, auf Spannungsfreiheit prüfen, abschranken und benachbarte unter Spannung stehende Teile erden und kurz schließen.
Also, das hast du berücksichtigt, jetzt lebst du noch, alles gut, sehr schön. Cool. Wir haben diese Woche unsere Großbaustelle des Jahres abgeschlossen. Das war, ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ich bin richtig stolz auf unser Team, war eine riesen Geschichte. Aber, gar nicht so interessant wie unser Gast heute, der da sitzt. Und der sich jetzt schon denkt, was mache ich hier eigentlich? Ich bin nämlich eigentlich gar kein Handwerker und der versteht wahrscheinlich noch weniger von dem, was du gerade erzählt hast.
Ich habe schon was gelernt.
Yeah.
Irgendwas im Abstand.
Genau. Agi, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was machst du bei uns im Podcast?
Genau, mein Name ist Marc Agimann, ich bin 32 Jahre, die meisten nennen mich auch Agi. Ich bin gelernter Sozialpädagoge. Und ich kenne die Hanna, wie sie schon erwähnt hat, übers Fußball. Und beruflich haben wir uns jetzt doch wieder getroffen. Und zwar arbeite ich bei den Joblingen. Das ist eine Initiative für Jugendliche mit Startschwierigkeiten. Und wir unterstützen diese Jugendlichen auf dem Weg, eine Ausbildung zu finden. Genau.
Genau, das war so unser Schnittpunkt.
Genau.
Da sind wir, ich weiß gar nicht, ist jetzt auch, glaube schon wieder ein gutes Jahr her, dass wir da mal Kontakt hatten, weil du gesagt hast, hey Hanna, ich arbeite da jetzt, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Und dann hat es angefangen, dass wir, die, also ich mit der Firma Scharf quasi vor Ort war und einfach mal unseren Betrieb vorgestellt habe, aber eben auch die Ausbildungsberufe, die wir anbieten, damit die Jugendlichen, die verschiedene Herkunft haben. Ein Teil davon ist deutsch, ein Teil ist geflüchtet, aber alle haben eins gemeinsam, sie haben Startschwierigkeiten, wie du gesagt hast. Und viele von denen kennen ganz viele Berufsbilder gar nicht, ist das richtig?
Genau, ich persönlich bin in der Orientierungsphase für die Jugendlichen zuständig, wo es darum geht zu schauen, wo kann es eigentlich hingehen. Und da musste ich an dich denken, beziehungsweise an dich und deinen Betrieb und habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut und habe dich damals gefragt, ob du euer Unternehmen mal vorstellen könntest. Und ja, viele der Teilnehmer oder Jugendlichen, die bei uns sind, haben noch keine Ahnung, wo es hingehen soll oder beziehungsweise welche Berufe es überhaupt gibt. Deswegen bietet sich das immer sehr gut an. Und dann bist du zu uns gekommen und hast eine tolle Vorstellung gemacht. Ja.
Ja, genau. Und da habe ich dann mal das Handwerk vorgestellt, weil normalerweise sind bei euch so Standardberufe auch ein bisschen, die da vorgestellt werden, gell? So Kaufmann, Banker und so. Banker weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber eher so das, ja, was man so standardmäßig kennt.
Ist eigentlich bunt gemischt, aber ja, wie du mir ja auch gesagt hast, die Nachfrage im Handwerk ist ja doch auch relativ groß. Deswegen habe ich auch angeboten, diesen Beruf oder diese Berufe einfach nochmal den Teilnehmern näher zu bringen, weil viele die auch gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, das stimmt, ja. Ja, das war dann auch ganz cool, weil direkt nach meiner Vorstellung haben sich auch zwei beworben bei uns. Einer davon hat auch ein Praktikum gemacht. Für beide war es am Ende des Tages nicht der richtige Beruf, aber der Einstieg hat mal gut funktioniert diesbezüglich. Was ist denn deine Erfahrung mit dem Handwerk? Was denkst du denn, wenn du an Handwerker denkst?
Was ich denke, wenn ich an Handwerker denke? Also ich weiß, dass ich handwerklich nicht begabt bin. Das ist schon mal so die erste Erfahrung, die ich mit dem Handwerk habe. Deswegen finde ich es echt toll, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank schon mal. ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe gar nicht so viel Bezug zu Handwerkern und zum Handwerk. Also jetzt wahrscheinlich bist du der direkteste Bezug, den ich habe. Und natürlich, wenn man selber mal Dinge ausprobiert oder versucht, Handwerker zu spielen. Ich nenne es so gespielen, weil klappen tut es noch nicht wirklich. ich habe gar nicht wirklich große Berührungspunkte. Ja.
Okay, wir hatten glaube ganz am Anfang von unserer Podcast-Reihe mal das Thema Klischees im Handwerk, so die typischen Handwerker-Klischees, die man im Kopf hat. Wollen wir einfach mal so ein bisschen Ping-Pong spielen? Jan und ich hauen so ein paar Klischees über Sozialpädagogen raus und du haust mal so ein, zwei Klischees über Handwerker raus.
Okay. Und wann fängst du an zu arbeiten morgens?
Unterschiedliche zwischen 8 und 10 würde ich sagen, aber eigentlich eher um 8, ja.
Also Klischee, Sozialpädagogen sind Langschläfer erfüllt.
Okay. Ich würde sagen, Handwerker, die fluchen immer. Alle, durch die Bank.
So einen Scheißdreck habe ich noch nie gehört.
Okay, mein.
Es kommt aber auch drauf an, ob man beim Autofahren ist oder nicht.
Das stimmt
beim
überhaupt nicht.
Autofahren, glaube ich, flucht jeder. Aber auf der Baustelle, ja.
Kommt drauf an, ob der Kunde da ist oder nicht. Und was, wo ich mich ganz oft beim Fluchen erwische, und das, da bin ich brot ehrlich, ist, wenn ich einen Kunden am Telefon hatte und er irgendwie flapsig war oder so und ich musste mich die ganze Zeit zusammenreißen und höflich bleiben, dann lege ich auf, guck, ob ich drückt dreimal drauf, dass ich wirklich aufgelegt habe und dann geht's ab. Und also, aber da, das ist wirklich, das ist so mein Trigger irgendwie, das Telefon.
Ja, oder ja. Wenn was nicht hält, dann fange ich an zu fluchen. Ja. Also wenn irgendwas nicht richtig hebt, das da, das geht schon. Kann man schon so sagen.
Ja,
Klischee. Fluchen gerne.
Klischee erfüllt, okay. Da bin ich mal gespannt, was ihr als nächstes über Pädagogen sagt.
Also meine Kollegin hat ja einen Sozialpädagogen als Mann, witzigerweise. Und bei uns ist der Running Gag hier im Büro, Sozialpädagogen reden viel und gerne.
Boah, okay.
Das musst du dir jetzt von zwei Handwerkern in dem Podcast anhören, ne?
Ja, das ist ganz lustig. Also es ist schwierig zu beantworten. Das könntest du vielleicht beantworten, Hanna. Rede ich viel und gerne als Sozialpädagoge? Ja, die meisten meiner Kollegen sind ehrlich gesagt gar keine gelernten Sozialpädagogen, deswegen fällt es mir schwer, das zu beurteilen. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, die redet viel und gerne. Das stimmt auf jeden Fall.
Okay, also ich würde sagen, du redest für einen Mann anteilsmäßig schon mehr als der Jan zum Beispiel. Wobei der Jan schon auch gerne ins Reden kommt, wenn es um Elektrik oder Solarenergie geht.
Oder wenn ich Lust auf das Thema habe und Zeit habe.
Da kann man ihn schwer stoppen. Aber sonst kann der Jan auch, letzte Woche war das, glaube ich, da war der Jan echt gestresst und da war er nicht wirklich gesprächig. Das war nur die halbe Stunde während dem Podcast und danach nicht mehr wirklich, ja.
Genau. Okay. dann muss ich jetzt mit einem neuen Klischee, ich kann eins nennen, was ich eigentlich weiß, was nicht immer stimmt, im Handwerk verdient man nichts.
Im Handwerk verdient man nichts. Das stimmt tatsächlich nicht immer, das stimmt ja. Also es ist schon so, dass gerade in den Ausbildungsbereichen, also da gibt's schon extreme Spannungen von bis, also gerade jetzt unsere Zimmerer zum Beispiel, die verdienen in der Ausbildung schon relativ gut, auch schon im ersten Lehrjahr, beziehungsweise ab dem zweiten Lehrjahr, weil im ersten Lehrjahr sind sie Vollzeit in der Schule. Als Raumausstatterin zum Beispiel, als ich in der Lehre war, da war das nicht wirklich viel. Also da habe ich einfach nicht viel bekommen. In der Ausbildung, auch danach war die Bezahlung jetzt, sag ich jetzt mal, im Vergleich zu dem Zimmerer zum Beispiel, zu meinem Bruder, der nach der Ausbildung dann einfach schon höher eingestiegen ist, nicht wirklich berauschend. Also das ist wirklich branchenabhängig, das stimmt. Wie siehst du das, Jan?
Ja, ganz gleich. Also wenn du im Elektrohandwerk ist schon, du verdienst schon relativ gut bei uns. Kommt natürlich auch den Elektrobetrieb an. Also wir sind ja so ein bisschen so ein Pingelbetrieb. Also bei uns wird ja schon der Qualitätsstandard sehr, sehr hoch gesetzt, so wie in der Schaf GmbH ja auch. Und wir dadurch stellen wir halt auch Ansprüche. Und um die zu erfüllen, ist natürlich auch der monetäre Ausgleich da. Aber wenn du jetzt, ich kenne Firmen, also da verdient der Bauleiter so viel wie unser Helfer, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber unser Helfer ist einfach sehr, sehr gut und der Bauleiter von denen halt vielleicht sehr, sehr schlecht. Oder wenn es halt einfach im Neubau bist, dann geht es halt einfach über Masse. Ne? Ja. Und da bist du dann nur ein kleines Rad am Wagen, bist kein Name, sondern nur eine Nummer. Oder also es gibt einfach, klar, die Tiefbaugewerke. Eigentlich im Endeffekt alle die so ein bisschen von der Meisterpflichtabschaffung betroffen sind, wo Gewerke aus unseren benachbarten Ländern reindrücken. Naja. Die trifft es eigentlich so am meisten. Ja.
Verstehst du das Thema Meisterpflichtabschaffung, Agi? Was sagt dir das? Was denkst du darüber, wenn du das Wort hörst?
Dass vielleicht irgendein Unternehmen nicht mehr, oder halt eine Baustelle zum Beispiel nicht mehr vom Meister betreut werden muss oder irgendwie sowas.
Okay. Witzig, für uns ist es ganz klar, was es heißt, ne?
Für uns ist es völlig normal, ja. Es ist cool, mal mit einem Nichthandwerker zu sprechen. Meisterpflichtabschaffung heißt, dass es gibt Gewerke, beziehungsweise im Handwerk gibt's ja den Meisterbrief.
Okay, dass man quasi nicht was aufmachen kann, ohne dass man Meister ist.
Genau. Ja, okay. Den Betrieb, ja. Genau. Man muss keinen Meisterbrief mehr nachweisen. Und da gab's mal, da sind einige Branchen beziehungsweise einige Gewerke rausgefallen aus dieser Meisterbriefpflicht quasi. Mhm. Jetzt wurde mal nachjustiert, dann gab es wieder einige, die wieder aufgenommen wurden, dass wieder ein Meisterbrief vorgelegt werden musste, aber zum eben Beispiel bei weitem noch nicht.
Genau. Also Fliesenleger hatten früher Meisterpflicht, so wie eigentlich jeder deutsche Betrieb ja. Dann wurden sie wegen der, das kam ja von der EU runter, da gab es die Gleichberechtigung in der EU. Dann wurde die Meisterpflicht für ein paar bestimmte Berufe abgeschafft, weil die Deutschen halt gesagt haben, also wenn wir jetzt, kennst von unserem Beispiel, unser ZVEH, Zentralverband für Elektrohandwerk, hat sich hingestellt und gesagt, also Leute, wenn wir jetzt hier anfangen, die Meisterpflicht für Elektrotechnik abzuschaffen, dann haben wir aber bald keinen Strom mehr, weil dann so viel gepusht wird, weil billig. Mhm. Und bei den Fliesenlegern hat man gesagt, ja okay, die könnte man vielleicht so. Und jetzt hat man halt festgestellt, dass so viel Push am Bau passiert ist durch Fliesenlegen ohne Meistertitel. Dass man sie wieder aufgenommen hat.
Ich glaube, das gibt es auch bei den Friseuren gerade, oder? Dass ganz viele aufmachen und noch keinen Meisterbrief haben. Das ist, glaube ich, auch eine große Diskussion, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, das Thema ist an der ganzen Sache halt, dass mit der Meisterausbildung eben auch sichergestellt wird, dass man den Beruf, gerade mit auch diesen gefährlichen Aspekten, jetzt ich kann vom Zimmererhandwerk zum Beispiel sprechen, da geht es ja auch um Statik und so weiter und so fort, dass der einfach, dass da das technische Wissen auch im Hintergrund einfach da ist. Mhm. Bei den Friseuren ist es so, dass auf den ersten die Wirkung, die Außenwirkung ist eigentlich, ja, da schneidet man ein bisschen Haare, aber wenn man ganz genau hinguckt, da geht's eben auch um Themen wie Haare färben, Haare schneiden, auch da können Körperverletzungen entstehen. Das heißt, auch da ist eigentlich der Anspruch an den Friseur selber, weiß nicht, wie du mit deinen Haaren bist, schon so, dass wenn man da rausläuft, dass es passt. Und da ist es halt dann irgendwie für die Branche selber erschütternd, wenn dann einfach irgendwie, ja, das so ein bisschen abgewertet wird in Form von Meisterbrief ist nicht mehr nötig, weil eben auch dann einfach die Nachweispflicht irgendwo schwierig wird. Aber
Aber ist ja auch verständlich, dass es ja für jeden, der einen Meisterbrief gemacht hat, ein Schlag ins Gesicht ist. Also da hat man ja auch Zeit und Geld investiert und wenn das jetzt abgeschafft werden sollte.
Ja, und sein Wissen ja. vertieft ja auch. Also geht ja nicht nur ums technische, fachliche Wissen, sondern eben ja auch um betriebswirtschaftliches Wissen zum Beispiel.
Vor allem, was kostet der auch? Also bei uns kostet die Prüfungsgebühr, glaube ich, 6.000 oder sogar der Kurs kostet 6.000 Euro. Dann noch Material und Prüfungsgebühr sind es, glaube ich, nochmal knapp 4.000 oder 5.000, 6.000 Euro. Also bis unter 10.000, 12.000 Euro kommst du da nicht raus.
Ja. So. Wie ist es bei euch in der Ausbildung, Agi, als Sozialpädagoge? Das ist ein Studium, richtig?
Das ist ein Studium, genau. Gibt natürlich die Möglichkeit danach, noch einen Master drauf zu machen. Ich habe meinen Bachelor gemacht. Natürlich kann man auch, wenn man will, promovieren und noch eine weitere Karriere im Studienbereich angehen. Aber ich habe vor meinem Studiengang ein FSJ gemacht, danach Studium zur internationalen sozialen Arbeit angetreten und abgeschlossen und danach habe ich auch direkt angefangen zu arbeiten, ja.
Und wie war dein Werdegang? Ich meine, jetzt beim Jan und mir ist es ja so ein bisschen in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt. Wir sind in Handwerkerfamilien groß geworden und dann irgendwie Handwerker geworden. Der Jan ist sogar wie sein Papa auch Elektriker oder wie sein Papa und sein Opa Elektriker geworden. Ich bin jetzt Raumausstattermeisterin, jetzt keine Zimmererin, aber bei mir war es auch so, dass Handwerk irgendwie schon immer irgendwie präsent war. Du hast vorhin durchklingen lassen, deine Mama war auch oder ist Sozialpädagogin. War das bei dir auch irgendwie das, dass du sagst, aufgrund dessen war das für dich interessant oder war das einfach, das hat sich so entwickelt?
Ich glaube, aufgrund dessen hatte ich halt schon einen Einblick bisschen in die Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich mich sonst so intensiv damit beschäftigt hätte. Ich habe mir überlegt, dass ich irgendwas studieren will, wo ich breit aufgestellt bin, weil im sozialen Bereich gibt es natürlich viele Felder, wo man auch arbeiten kann. Ich habe, bevor ich zu Joblinge gekommen bin, bei einem großen Fußballverein hier in der Umgebung gearbeitet. Ich wollte eigentlich immer die soziale Arbeit mit dem Sport verbinden. Aha. Und habe das 5 Jahre lang gemacht und jetzt einfach für mich entschieden, dass ich auch nochmal was anderes machen will. Deswegen ist es echt praktisch, meiner Meinung nach, oder ja, es ist eine tolle Möglichkeit, dass man auch die Arbeit dann immer seiner aktuellen Situation anpassen kann. Genau, wenn ich vielleicht irgendwann mal noch einen Ticken älter bin, habe ich vielleicht keine Lust mehr mit Jugendlichen zu arbeiten, sondern eher vielleicht auch mit älteren Leuten, dann ist auch da die Möglichkeit weiterzuarbeiten. Aber finanziell ist natürlich so, im sozialen Bereich ist jetzt nicht wie in der Wirtschaft, da muss man auch meistens ein bisschen kleinere Brötchen backen, ja.
Ja. Und wie ist es jetzt für dich bei Joblinge, wenn wir mal auf das Thema nochmal zurückkommen? Joblinge, du arbeitest mit Jugendlichen, die Startprobleme haben, das stimmt.
Könntest du mal Startprobleme definieren? Was heißt es? Heißt es, ihr habt Vorbestrafte, ihr habt Schulabbrecher, ihr habt Menschen mit Behinderungen oder was ist da der, wie definiert ihr mit Startschwierigkeiten? Wie wird das definiert?
Also die meisten der Jugendlichen sind im Übergangssystem. Das bedeutet, die sind schon seit einigen Jahren nicht mehr auf der Schule. Ein Teil hat einen Schulabschluss, ein Teil hat keinen Schulabschluss. Es gibt 2 Programme. Die Hanna ist ja jetzt auch Mentorin, da kann ich gleich nachher auch noch was zu sagen. Es gibt im Kompass-Programm, es gibt ein Programm für Jugendliche mit Fluchthintergrund und ein Klassikprogramm für Jugendliche, die hier quasi groß geworden sind. Und ja, die Jugendlichen kommen aus Bedarfsgemeinschaften. Das bedeutet, dass mindestens ein Teil der Eltern Hartz IV bezieht oder sie selber, also die meisten beziehen auch selber staatliche Leistungen, genau. Und viele sind quasi in der Phase, dass sie nicht genau wissen, wo es hingehen kann und das ist schon eine Weile und wir unterstützen sie da mit unserem Netzwerk und bringen die Jugendlichen quasi in Praktika und in Ausbildung. Uns geht es eigentlich darum, dass es nicht mehr so wichtig ist, wie die Zeugnisse aussehen, sondern dass es mal darum geht, wie die Person sich gibt und arbeitet, genau, dass sie einfach nochmal eine zweite Chance kriegt.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Also dadurch, dass ich jetzt ja mit Joblingen schon ein bisschen mehr zu tun habe, finde ich das halt ziemlich interessant, weil es bei euch halt nicht darum geht, was für einen Bildungsabschluss hat der Mensch, sondern es geht in erster Linie darum, welche Begabungen hat der, welche Interessen hat der, ihn auch so ein bisschen heranführen an die verschiedenen Möglichkeiten der Berufswelt, um eben auch herauszufinden, wo kann der sich am Ende wirklich auch identifizieren mit, weil das am Ende auch des Tages irgendwo den Erfolg bringt, dass derjenige oder der Jugendliche dann oder die Jugendliche dann auch sagt, hey, das macht mir Spaß, weil wenn man sie dann nur reindrückt irgendwo, weil da gehören sie ja hin, nach dem Motto, dann wird es ja lange nicht erfolgreich werden. Deswegen finde ich euer System da diesbezüglich echt gut, dass ihr da wirklich auch herausarbeitet, wo ist denn der Schwerpunkt der Begabung mehr oder weniger auch oder der Leidenschaft, der Bedürfnisse und so weiter und so fort.
Ganz genau. Meine Berufsbezeichnung ist Koordinator für Jugendliche und Mentoren. Ich und meine Kollegin sind in den ersten 6 Wochen für die Jugendlichen zuständig, zu schauen, wo könnte es eigentlich hingehen. Also wir machen eine richtige Berufsorientierung. Wir schauen, was sind die Stärken, was sind aber vielleicht auch die Schwächen. Und uns ist ganz wichtig, dass die Teilnehmer sich mit den Berufen wirklich auseinandersetzen. Weil wir wollen nicht, dass sie irgendeine Ausbildung machen, Hauptsache, dass sie eine gemacht haben, sondern die sollen auch wissen, was passiert da, was sind die Herausforderungen vielleicht für mich. Und das Ganze soll natürlich auch nachhaltig sein.
Ich sage jetzt mal, ich mit meinen zarten 16 kommen würde zu euch und jetzt seit eigentlich halb einen Hauptschulabschluss vielleicht noch und wollte und dann habe ich weitergemacht, habe abgebrochen, bin mit meiner körperlichen Verfassung mit über 1,90 und 120 Kilo, bin in Natur und Technik hatte ich eine 4 und im allen anderen eine 5. Was wäre das, aber ich quasi zum Beispiel, wenn ich dann, das heißt, wenn ich zu dir komme und sage, hey, Agi, ich mag gern mit meinen Händen arbeiten, mit meinem Kopf Mathe machen, ist nicht so meins. Dann guckt ihr danach, dass okay, der kommt jetzt vielleicht nicht zur Bank, sondern eher zur Hanna, jetzt mal überspitzt gesagt.
Genau, wir würden dann gucken, wo könnte es denn eigentlich hingehen, welche Berufe gibt es denn eigentlich? Man darf nicht vergessen, es gibt ja über 300 Ausbildungsberufe, es ist ja auch wahnsinnig schwer, einfach zu wissen, was man machen will. Mhm. Viele haben sich wirklich auch nicht intensiv damit beschäftigt. Ich weiß nicht, in dem Alter war mir wahrscheinlich auch noch nicht so klar, welche Auswahl es alles gibt. Und wir gucken in unterschiedlichster Art und Weise mit den Jugendlichen, wo es hingehen kann, welche Berufe es gibt. Und dann geht es natürlich darum, diese Berufe auch kennenzulernen und das am besten in dem Praktikum, dass man auch früh schon weiß, um was es in diesem Beruf geht.
Okay. So sind auch, ja. Und ihr seid jetzt aber Joblinge, klingt jetzt irgendwie nicht nach Stadt Stuttgart Joblinge, sondern ihr seid frei von Spenden oder wie ist das bei euch?
Wir sind eine gemeinnützige Initiative, uns gibt es 32 Mal in Deutschland und natürlich haben wir unterschiedliche Unternehmen, die uns auch unterstützen, sei es mit Praktika, sei es mit finanziellen Mitteln. Da kann sich eigentlich jeder einbringen, wie er will. Die Hanna, wie auch schon erwähnt, ist auch Mentorin. Also jeder, der Lust hat, sich da zu engagieren und Jugendliche auf diesem Weg zu unterstützen, kann sich bei uns auch als Mentor melden. Jeder Teilnehmer, der bei uns ist, bekommt einen Mentor an die Seite gestellt in der Zeit, wo er bei uns ist und auch Ausbildungssuche ist. Also da ist dann ein berufstätiger Mensch, der einen Jugendlichen begleitet, neben uns natürlich und ihn unterstützt, seine Ausbildung und sein Ziel zu erreichen.
Genau. Da geht es dann einfach auch drum, vielleicht manchmal in einem persönlichen Gespräch ist einfach nochmal ein anderer Rahmen, wie wenn sie halt bei den Joblingen in der Gruppe sitzen. Oder auch einfach, also ich zum Beispiel baue jetzt einfach eine andere Bindung oder eine andere Beziehung zu meiner Menti, das ist ein Mädchen, auf. Und da ist es einfach eine gute Ergänzung zu dem Programm an sich. Vielleicht mal mit gutem Beispiel vorangehen oder sie kann dann auch mich mal fragen, hey, wie würdest du das denn machen oder was denkst du denn darüber? Und ich kann ihr einfach meine Meinung oder meine Perspektive dazu dann einfach sagen. Das ist nochmal eine ganz andere Unterstützung auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, also da kann man, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht unterstützen, sei es von seinen Erfahrungen zu berichten. Die Teilnehmer denken oft, dass bei uns alles immer geklappt hat, dass wir immer einen ganz erfolgreichen Weg hatten, nie eine Absage gekriegt haben. Wenn man dann mal erzählt, okay, es hat auch nicht alles geklappt, dann sind sie oft auch sehr überrascht. Es ist einfach, auch einfach mal zeigen, dass man Interesse an jemanden hat. Für viele Jugendliche, die bei uns sind, ist es ganz ungewöhnlich, dass es Leute gibt, die sich für sie interessieren und die das einfach auch so machen. Die können meistens nicht glauben, dass sie es umsonst machen. Da müssen wir sagen, doch, das ist eine ehrenamtliche Sache. Ja, da gibt es Leute, die wirklich daran interessiert sind, dass Jugendliche ihr Ziel erreichen. Ja.
Ich denke auch, da ist es einfach wichtig, jetzt, du hattest vorhin das angesprochen, dass halt Unternehmen da sind, die Praktika anbieten, beziehungsweise die Unternehmen ihre Ausbildungsberufe vorstellen. Ich finde, da ist irgendwo das Wichtige in Form von unseren Handwerkern oder von uns Handwerkern, dass wir auch uns bei solchen Initiativen zeigen und präsent sind, weil wir natürlich die Präsenz des Handwerks, gerade in Schulen, wenn es darum geht, dass die Kinder eine Ausbildung suchen, ist einfach nicht mehr ganz so vertreten. Und viele Kinder, viele Eltern, auch jetzt hier bei Joblingen, wie du vorhin gesagt hast, Agi, du hast gar keinen Schnitt mehr zum Handwerk. Wie kannst du denn einem Jugendlichen irgendwo einen Tipp geben, in welche Richtung er sich entwickeln soll, wenn du gar nicht das Handwerk direkt auf dem Schirm hast. Und da wäre natürlich ist die Unterstützung, wenn wir Handwerker präsent sind, uns vorstellen und Rede und Antwort stehen, dass die Jugendlichen uns wieder auf dem Schirm haben und sich auch ein Bild von den Berufen machen können.
Also du hast ja auch gesagt, also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, du warst ja auch bei uns und hast eine Unternehmenspräsentation gemacht und ich finde damit, also man merkt da auch total, ob jemand wirklich begeistert ist von seiner eigenen Arbeit und das macht ganz viel her. Also da kann ich auch jedem, der im Handwerk ist, nur zu motivieren, auch selber Werbung für seinen Beruf zu machen, für das Handwerk zu machen und auch mal zu zeigen, warum das so Spaß macht und ein guter Job ist.
Ja, einfach mal ein Bild davon zeichnen.
Ja.
Genau.
Ja, ist mega spannend. Also ich bin ehrlich gesagt gerade sehr, sehr beeindruckt, was ihr da leistet und liefert. Aber also du machst das aber nicht ehrenamtlich, also du bist schon hauptberuflich.
Ich bin hauptberuflich hier, genau, das ist eine Vollzeitstelle auch. Ich bin, ja, wir haben jetzt schon relativ spät, ich bin von morgens, wie gesagt, meistens um 8 bis abends irgendwann
also
mal.
Also quasi, wenn wir eigentlich schon mit Vespa anfangen, fängst du an.
Genau.
Also wenn wir schon die erste Pause machen. Wie bist du da reingeschlittert? Also was hat dich dahin verschlagen?
Wie ich schon erwähnt habe, ich war lange bei einem Fußballverein tätig und habe dort auch Jugendliche betreut, was mir auch mega viel Spaß gemacht hat. Ja. Arbeitszeiten, dadurch, dass Jugendliche auch Vollzeit betreut werden müssen und auch am Wochenende, haben mich dann dazu gebracht, dass ich mir überlegt habe, was könnte ich denn anders machen? Und bin dann irgendwann mal aufmerksam auf das Joblinge-Programm geworden und habe mich darauf beworben. Ich muss sagen, ja, es war eine richtige Entscheidung. Das klingt immer so blöd, aber man kann hier halt wirklich was bewirken. Also wenn hier jemand eine Ausbildung kriegt, dann kann es oft für eine ganze Familie ein Wendepunkt sein. Also viele kommen, wie gesagt, auch aus Familien, wo es schwierige Situationen einfach sind. Und wenn dann einer dort eine Ausbildung schafft und vielleicht dann auch gleich bei dem Betrieb dann auch noch übernommen wird und gutes Geld oder halt mal sein eigenes Geld verdient, dann ist es echt was bewirken kann.
Also, ja, okay. Das heißt, deine Motivation war jetzt nicht nur, ich sag mal, in einem Wohlstandsfußballverein zu sein und dort jemanden zu betreuen, sondern wirklich auch an vorderster Front, wo der größte Bedarf wahrscheinlich auch da ist.
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das war meine große Motivation. Das hat sich so ergeben, dass
im Hintergrund motiviert sich jetzt wahrscheinlich, oder?
Genau, jetzt motiviert es mich viel mehr, weil ich jetzt ja auch viel mehr durchschauen kann, wie am Anfang, was hier passiert. Also damals war einfach ein Jobwechsel meine Motivation und ich kann sagen, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war und dass man halt hier mit Jugendlichen arbeitet, die Hilfe auch wirklich gebrauchen können.
Wie viele Kids betreut ihr parallel so oder was sind die Kriterien, weil wenn jetzt alle Kids aus Stuttgart, die irgendwie nicht weiter wissen, zu euch kommen, dann
die meisten sind wie gesagt beziehen selber auch staatliche Hilfe und werden auch vermittelt vom Jobcenter. Genau, es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich bin nicht beim Jobcenter, aber mich interessiert das Programm, dass man einfach bei uns vorbeikommt und wir haben auch Stipendien, die wir vergeben können. Genau, jetzt habe ich deine Frage eingangs vergessen, kannst du vielleicht nochmal wiederholen?
Ja, quasi wie viele
Ach, Vereine genau. habt ihr? Genau, wir haben 4 Gruppenstarts pro Jahr und in der Gruppe sind immer um die 20 Teilnehmer. Mhm. Und die starten immer gleichzeitig für das Klassikprogramm und für das Kompassprogramm. Also kann man sagen, 40 Jugendliche immer pro Start, also 40 mal 4.
40 mal 4. Schon
40 mal 2.
Nee, 40 mal 4.
4 Gruppen mit je 20.
Wir haben immer zwei Gruppen starten immer parallel und 4 Gruppen starten.
Ach, jetzt, okay. Ja. Ach so, quasi alle 3 Monate jedes Quartal.
Sozusagen. Genau, so ungefähr, ja. Es ist nicht nach Quartal gemacht. Jetzt aktuell ist es natürlich auch, hat sich auch das ein oder andere verschoben durch die Corona-Situation. Was es natürlich auch schwieriger macht, für Jugendliche in Praktika zu gehen, weil viele Betriebe jetzt auch sagen, hey, es dürfen keine externen Leute rein, aber das schaffen wir auch.
Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie man, ich meine, bei uns war es halt, weil wir uns schon gekannt haben, dass ich da reingerutscht bin. Aber wie kann man denn jetzt, wenn man uns zuhört und sagt, hey, das ist doch eine interessante Sache, da würde ich gerne mitwirken, wie kann man denn Kontakt zu euch aufnehmen oder an wen muss man sich denn da wenden? Wenn man jetzt mal von Stuttgart ausgeht, okay, aber du hast gesagt, ihr habt noch ein paar mehr Standorte in Deutschland.
Wie ist denn
da die Herangehensweise?
Wir haben auch ganz üblich eine Webseite, also www.joblinge.de. Da sind auch für jede Stadt die Ansprechpartner hinterlegt. Also da kann man einfach draufgehen. Einfach, wenn man Interesse hat, ist auch von jedem Mitarbeiter die Nummer hinterlegt. Kann man einfach anrufen und sagen, hey, ich würde mich gerne engagieren. In welcher Form auch immer. Wenn jetzt zum Beispiel auch ein Betrieb da ist, der sagt, okay, ich würde gerne mal vielleicht einen Praktikanten von den Joblingen nehmen oder sogar einen Azubi, dann kann man sich da auch gerne melden. Genau. Mhm. Also, ja.
Oder aber es kann sich auch quasi, es können sich jetzt auch überspitzt irgendwie ein Zimmerer von da an melden und sagen, ich habe Bock da mitzumachen, auch wenn mir der Betrieb nicht gehört. So eine, als Mentor muss ich jetzt nicht irgendwie genau. Geschäftsinhaber sein. So.
Ganz genau. Also es gibt, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Man kann, wir suchen immer Mentoren. Man kann auch sagen, ich will jetzt mal über die nächsten 6 Monate einen Teilnehmer betreuen. Da kann man sich immer gerne melden. Da muss man ein Mentorentraining machen. Das geht ungefähr 2 Stunden aktuell. Das ist in digitaler Form. Muss man auch nirgends hinkommen. Und da geht es einfach darum, dass wir nochmal sagen, was sind die Aufgaben eines Mentors und was ist die Zielgruppe, mit der man arbeitet. Und dann ist man schon startklar und kann in der nächsten Gruppe mit aber mitmachen, ja.
Genau.
Ja, auf jeden Fall ziemlich starke Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist definitiv eins von den Dingen, die auch immer wertvoller werden, weil so diese klassischen Wege aus der Schule raus, sich da einen Azubi holen und so, wird immer schwieriger und komplexer. Und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch aus den USA, hire for motivation, train for skill. Und wenn jemand halt wirklich Bock hat, dann wird er auch mit einer 5 in Mathe Banker werden können, weil er einfach Bock hat, Banker zu sein. Denn wenn er so motiviert ist, dann wird er auch rechnen lernen. Und wenn du dann natürlich so diese Nadeln dann in dem Heuhaufen hast und dann sagst du, okay, alles klar, eigentlich ist dein Platz nicht auf einer Zimmererstelle, sondern eigentlich in der Bank. Was machst du da? Oder warum willst du das? So, das ist mega wertvoll. Also es ist cool zu hören. Ziemlich spannendes Konzept auch.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut.
Was ist denn, Agi, was ist denn, wenn du das sagen möchtest, was ist denn so bei den Joblingen dein Erfolgserlebnis, wo du sagst, so, das ist das, warum ich das mache? Gibt's da was, wo du sagst, das ist immer wieder so ein Klickmoment, wo du sagst, ja, das ist genau das, was mich motiviert, das zu tun? Oder gibt's einen Schlüsselmoment, der dir immer wieder durch den Kopf schießt, wo du sagst, hey, das war einfach so ein Gänsehautmoment irgendwie mit einem Jugendlichen oder so?
Also, es gibt ganz viele schöne Momente. Es ist wirklich schwierig, da einen rauszupicken. Ich persönlich finde es immer toll, wenn die Jugendlichen erkennen, dass da welche Chance sie da haben. Weil es ist auch oft schwierig, in dem Alter zu sehen, dass da wirklich jemand da ist, der dich unterstützt. Und natürlich jedes Mal, wenn ich höre, dass ein Teilnehmer eine Ausbildung gekriegt hat, das ist wahnsinnig viele, ja, vielleicht ein ganz besonderer Moment war, wo einer unserer Teilnehmer, der sich auch wirklich super angestrengt hat, die Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht hat, obwohl die Voraussetzungen jetzt nicht unbedingt dafür gesprochen haben. Das war ein Highlight und der ist zu uns gekommen, hat sich nochmal bedankt. Es war einfach toll zu sehen, was es ihm bedeutet, hat auch erzählt, was es seiner Familie bedeutet und das ist natürlich dann ja immer ein Highlight. Aber wie gesagt, jede Ausbildung, die ein Teilnehmer macht, ist ein großes Highlight, weil ich glaube, dass viele länger gebraucht hätten. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist bei vielen, dass wir sonst eine Ausbildung gefunden hätten, aber sie hätten auf jeden Fall länger gebraucht und ja.
Was ist so die Quote oder ist die Top Secret? Oder?
Die ist natürlich Top Secret, nein. Ich kann nicht Quote sagen, die liegt ja, an die 80%, also die ist wirklich sehr, sehr hoch.
Okay, genau. Krass.
Und von diesen 80% dann auch nochmal 80%, die auch nach dem dritten Monat misst man es, glaube ich, noch in der Ausbildung sind, also die Ausbildung begonnen haben und dann auch weitermachen, ja.
Und dann nicht im Gefängnis landen, okay.
Ja, finde ich ziemlich cool, ne?
Ja. Also, nee, mega geil. Ich hatte jetzt irgendwie mit so 30 oder so gerechnet, aber krass, mega gut, ey. Dann, das ist ja wirklich mal, das sind wirklich mal Zahlen aus dem Sozialbereich, die nicht so
machen.
Nicht so, ja, und die auch nicht so Standard sind, so. Also wenn du andere Zahlen anguckst, wie bei Sozialpädagogen oder bei so Rückfälligkeiten, die sind ja schon echt krass. Also da sind ja solche Zahlen genau umgedreht. Also
man muss einfach sagen, viele brauchen einfach nur diesen Push oder dass sie jemand ein bisschen anschiebt, ja. Wie gesagt, wir kennen es wahrscheinlich von uns daheim, von unseren Eltern, dass man, wenn man eine Frage hat, auch einfach hingehen kann. Wenn man ein Anschreiben hat, dass man jemanden drüber schauen lässt, dass man jemanden hat, der einen hilft beim Recherchieren. Und das sind einfach Dinge, die viele Jugendliche nicht haben oder beziehungsweise nicht in Anspruch nehmen. Und wir sind dann da und unterstützen die da sehr gerne.
Ja, das ist schon auch irgendwo das, wo ja auch das widerspiegelt, dieses Thema am Ende des Tages kommt es nicht auf die Note im Zeugnis an, sondern auf deinen Willen, auf deine, ja, auf die Menschlichkeit am Ende so.
Ja, aber da gehören natürlich viele dazu, da gehören auch Unternehmen dazu, da gehören ja Handwerker dazu, die auch den Jugendlichen dann die Chance geben, sich zu zeigen, ja. Und auch vielleicht, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht zurückschrecken, jemand anderes wieder die Chance zu geben.
Ja, und das ist, glaube ich, schon auch so ein Schlüssel irgendwo, dieses, wenn es mal nicht funktioniert, die Erfahrung macht ja jeder von uns in verschiedenen Formen, in verschiedenen Bereichen, dass man mal eine Negativerfahrung macht, mal mit einem Mitarbeiter, mal mit einem Kunden, mal mit einem Material oder sonst irgendwas, dass man dann nicht, wie du sagst, nicht zurückschreckt und sagt, okay, ab jetzt nie wieder, sondern dass man dann offen bleibt und sagt, gut, das liegt an der Person und an dem Charakter zum Beispiel und ist kein Pauschalisierungsthema, sondern der nächste Jugendliche, der kommt, der will wahrscheinlich wirklich und dem würde ich die Chance nehmen, wenn ich nicht offen bleibe. Aber da muss man immer wieder an sich selber arbeiten. Das erlebe ich auch im Alltag schon öfter. Dass wenn man dann mal enttäuscht wurde, da einfach offen bleiben zu sagen, hey, das ist ein Individualist irgendwie, das ist dem sein Thema mit uns oder wir mit ihm, aber das ist nicht pauschal drüber zu legen, das stimmt. Ja. Aber ich kann nur aus Erfahrung sprechen, wir haben jetzt zwar noch keinen Azubi von den Joblingen, aber natürlich haben wir auch schon verschiedenste Jugendliche ausgebildet und es ist immer wieder schön, die Entwicklung von den jungen Menschen zu sehen und da irgendwie so Wegbegleiter mit zu sein und ja dann auch zu sehen, wie sich die Jugendlichen oft entwickeln im Zuge der Ausbildung. Das wird der Jan auch kennen, das werden alle kennen, die ausbilden, wie da so eine Person dann wächst irgendwie, heranwächst von einem Jugendlichen, der mit 16 kommt, eigentlich noch ein Kind ist und dann nach der Ausbildung steht er als junger Mann zum Beispiel vor dir und man sieht einfach so, was da geworden ist. Und ich denke, da spielt ganz viel einerseits natürlich Führung und Führung vorleben und so weiter eine Rolle, aber eben auch erkennen, was braucht derjenige, worin ist er stark, worin ist er nicht so stark, und da einfach dann einwirken, mitwirken, mithelfen, aber auch manchmal einfach Vertrauen geben und laufen lassen. Ich glaube, das ist auch ganz oft so. Ja. Agi, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Vielen Dank, dass du da sein durfte.
am Ende des Tages würde ich dich gerne noch eine Sache fragen, und zwar, wenn du einen Handwerksberuf ausüben könntest, welcher würde dich so, was fällt dir da so als erstes ein, wo du sagst, das fände ich, glaube ich, super spannend.
Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage oder irgendwas Schlechtes. Ich würde sagen Zimmermann. Ich finde, das ist irgendwie, also aber dann halt so die Klassischen, die dann auch danach losziehen. Ich finde einfach, ja, das ist sehr beeindruckend. Aber auch, ja, höchsten Respekt, was die leisten müssen, körperlich und allem drum und dran, ja.
Also, wenn es bei den Jobling nicht mehr klappt, weißt du, wo du dich melden kannst.
Ja.
Sorry, Jan. Genau.
Wir arbeiten auch viel auf dem Dach.
Ja. Es geht gar nicht ums Dach, es geht einfach eher um alles drum und dran, ja.
Ja, ja, klar. Die Walz ist natürlich schon.
Genau.
Sie ist das schon.
Schon cool, ja.
Also, aber ich weiß gar nicht, wie viel das noch gemacht hat. Aber
ganz wenig. Ich sehe da auch nur noch ganz, ganz wenige eigentlich, oder?
Es gibt so witzige Geschichten darüber. Also ich muss echt sagen, meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, dass da war auch eine Zimmererin, 3 Jahre auf der Walz. Und wenn du ja gehst, verbuddelst du ja vor dem Ort, also quasi innerhalb des Ortskreises dein irgendwie eine Flasche Schnaps, und wenn du zurückkommst, musst du irgendwie drüber klettern und die ausbuddeln und dann darfst du draus trinken. So, und dann haben die aber innerhalb dieser 3 Jahre das Ortsschild um 50 Meter versetzt. Und dann hat sie es drüber geklettert und hat angefangen zu suchen und zu suchen und zu suchen und hat es nicht gefunden. Das ist irgendwie immer meine Lieblingsgeschichte von der Walz. Ja, aber mega spannendes Prinzip, klar. Ja. Da können wir traditionslose Elektriker nicht mitspielen.
Ja. Ist halt so, ja. Ja, Agi, vielen Dank. Das war jetzt mal eine andere Form der Treffpunkt-Werkstatt-Folgen. Mal kein Handwerker. Wobei ich das jetzt gar nicht so schlimm fand, ehrlich gesagt. War ganz angenehm mit dir. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen bei uns.
Ja, vielen Dank.
Schade, dass wir uns nicht in der Werkstatt treffen konnten, aber Corona-konform eben online. Auch okay, auch schön. Und nächste Woche dann wieder zur gleichen Uhrzeit. Jan, haben wir nächste Woche einen Gast? Müssen wir mal gucken, gell? Gut, super.
Stand jetzt, ja. Ja, auf jeden Fall auch von meiner Seite vielen lieben Dank. Mach weiter so. Und wir quatschen mal in Ruhe.
Ihr auch, ja. Gerne.
Genau.
Ja, vorbei. Und
dann hat der Agi das letzte Wort, würde ich sagen.
Okay, ich sag dann als allerletztes Pinguin, weil ich aufgefordert wurde, einfach mal in einem Podcast Pinguin zu sagen. Das war's dann schon.
Alles klar. Ciao. Ciao.